Heute gehe ich der Frage nach, was ist eigentlich ein Erfahrungsfeld? Sichtweisen und Erklärungen. Ich spreche mit Wolfram Graupner, Walter Siegfried Hahn, Matthias Schenk, Jürgen Münch, Maximilian Johansson und Dr. Thomas Stahlberg.
Beginnen wir mit einem Blick auf Hugo Kückelhaus. Er gilt als Urheber der Idee und der Methode eines Erfahrungsfeldes. Stichworthaft einige Daten und Ereignisse aus seinem Leben. Keineswegs vollständig. Geboren wurde Hugo Kückelhaus am 24. März 1900 in Essen. 1919 machte er das Abitur, danach Lehr- und Wanderjahre als Bau- und Möbelschreiner. Mit 30 Jahren heiratete er Emilie Schapenack. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Friedrich und Barbara. 1934 wurde Hugo Kückelhaus Mitarbeiter des Alfred Metzner Verlages Berlin und Herausgeber der Reihe Schriften zur deutschen Handwerkskunst. Er schreibt das Buch Urzahl und Gebärde. 1939 entwickelt und baut er Holzspielzeuge für Kleinstkinder. Sie werden bekannt unter dem Namen Greiflinge, Albedeut. 1954 zieht er mit seiner Familie nach Soest. Um 1960 intensiviert Hugo Kückelhaus seine Untersuchungen über die Sinnesprozesse und entwickelt das naturkundliche Spielwerk, das als Vorläufer des Erfahrungsfeldes gilt. 1997 seine Beteiligung an der Weltausstellung in Montreal mit 12 Spiel- und Erfahrungsgeräten des naturkundlichen Spielwerkes. 1975 dann die erste Präsentation des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne bei der internationalen Handwerksausstellung Exemplar in München. Am 5. Oktober 1984 starb Hugo Kückelhaus in Herrischried. Beginnen wir die Reise ins Erfahrungsfeld mit Wolfram Graupner. Wolfgang Graupner wurde 1953 in Kitzingen am Main geboren. Er ging in Wiesbaden ins Diltal-Gymnasium. Im elterlichen Betrieb lernte er handwerkliche und industrielle Holzverarbeitung. Von 1974 bis 1977 studierte er Psychologie und Philosophie in Berlin und Frankfurt. 1978 gründete er einen Holzbaubetrieb. Er war beteiligt bei dem Bau mehrerer Sakralbauten, Seminarhäuser, Hotels und Brücken. In enger Zusammenarbeit mit Hugo Kückelhaus entwickelte er und baute er Spielstationen zur Entfaltung der Sinne. Heute arbeitet Wolfgang Graupner als freiberuflicher Berater und Planer und engagiert sich im Stiftungsrat der Hugo Kückelhaus Stiftung in der Schweiz. Er hält Vorträge über Holzbau und organische Architektur.
Das Gespräch mit Wolfram Graupner führte ich online. Eine Station in seinem Leben, eine Begegnung mit Karl Fried Graf Dürkheim. Er lebte von 1896 bis 1988, war Philosoph, Psychologe und ist bekannt als Meditationslehrer.
Dann die Frage war, wie geht's weiter? Und da habe ich dann in Frankfurt einen Vortrag gehört von einem Karl Fried Graf Dürkheim. Er hat dort im Frankfurter Ring gesprochen, stammt aus dem Saarland und ist eigentlich so eine Figur, die, ich sag mal, japanischen Sazen und japanische Kultur sehr authentisch nach Deutschland gebracht hat. Dann habe ich eine Woche später mich angemeldet und bin da in den Schwarzwald gefahren. Ich war ein Jahr lang ununterbrochen da und dann habe ich wieder andere Dinge gemacht. Ich erzähle das jetzt so, weil nach einiger Zeit mir eine Mitarbeiterin dort gesagt hat, ein Hugo Kückelhaus hält einen Vortrag in Freiburg. Das müsste ich mir anhören. Wobei ich dazu sagen muss, ich war so in der Zwischenzeit wieder weg, habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Schreiner, bin dann dort in den Schwarzwald zurückgekommen. Dann hat man mich gefragt, ob ich dort nicht die Leitung eines Seminarhauses übernehmen wollte. Ich hatte auch ein bisschen Psychologie studiert in der Zwischenzeit und auch mein Abitur irgendwie nachgemacht. Ich hatte damals das dann gemacht mit dem Leitung von dem Seminarhaus Johanneshof und dann aber das Gefühl, das will ich nicht mein Leben lang machen. Und dann ging hier eine kleine Zimmerei Konkurs im Dorf in der 5. Generation. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin jedenfalls zur Bank gegangen und habe gefragt, wie viel Schulden der Mann eigentlich hat. und ob ich gegen Übernahme der Schulden nicht den Betrieb übernehmen könnte. Das habe ich dann gemacht. Im Zusammenhang mit der Arbeit dann bekommt man natürlich erstmal wirklich Basic-Arbeit. Das heißt also irgendwelche Bretter am Dachstuhl reparieren oder sowas. Die haben nicht alle auf mich gewartet. Und dann kommt irgendwann die Sinnfrage. Warum mache ich das und wie mache ich das? Und in dem Zusammenhang hat mich eben Maria Hippius auf diesen Vortrag aufmerksam gemacht. Das müsste 77 gewesen sein. Dann komme ich da ins Audi Max in Freiburg. Das Ding war rappelvoll, 500 Sitzplätze. Wie das so ist, die erste Reihe, da gab es noch freie Plätze. Dann habe ich mich da hingesetzt, gegen meine Gewohnheit. Und im Laufe des Vortrages kam Kükelhaus dann an eine Stelle. Er hatte so einen Gong in der Hand, wenn wir gerade bei dem Musikraum sind. Der berühmte Gong, den ihm Sven Hedin geschenkt hat. Dann sagte er mit lauter Stimme, und jetzt brauche ich einen nackten Mann. Und ich weiß nicht warum, aber meine Hand ging hoch. Und so ging ich zu ihm auf die Bühne. Es ging aber nur darum, dass man das Oberteil frei macht. Dann hat er also den Gong angeschlagen, mir vor die Brust und vor den Rücken gehalten. Und dann ging es darum, dieses Gefühl zu beschreiben. Der Gongwellen, und Sie kennen das ja vielleicht ein bisschen, diese leichte Vibration, die führt ja dazu, dass man so das Gefühl hat, als wenn die Zellen gegeneinander schwingen. Also im klassischen Theater wäre das die Ekstase, wo man ein bisschen also aus der Festgefügtheit seines Körpers herausgehoben wird. Das war für mich eindrücklich. Nach dem Vortrag bin ich zu ihm hingegangen. Ich müsste mich dringend mit ihm unterhalten. Ich hatte keine Ahnung darüber. Ich erzähle das jetzt nur so, um zu zeigen, wie inspirierend er eigentlich war bei diesen Vorträgen. Dann habe ich gesagt, gut, dann kommen Sie morgen zu mir nach Zürich. Und in der Zwischenzeit war mein Betrieb 2 Jahre alt. Ich musste neu bauen. Und deswegen hatte ich mich mit der Frage, wie ich denn bauen will, ziemlich intensiv beschäftigt. Und das war auch so der erste Anknüpfungspunkt. Ging also zuerst mit ihm in den Gesprächen ums Bauen. In der Folge haben wir eigentlich 5 sehr intensive Jahre gehabt, wo wir uns, ich sag mal, im Schnitt wahrscheinlich jeden zweiten Tag gesehen haben. Er hat es ja abgelehnt, Schüler zu haben, aber sozusagen im Machen konnte man sich gut mit ihm verbinden. Also das ist sozusagen die erste Begegnung.
Ich sprach Wolfram Graupner auf die Spielgeräte an, die Hugo Kükelhaus für Schulen in Dortmund entwickelt hatte. Zunächst bekannt als naturkundliches Spielwerk, auf der Exemplar in München das Versuchsfeld zur Organerfahrung und heute das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens.
Und das ist jetzt vielleicht auch der ganz schöne Bogen zum nächsten Thema, was uns verbunden hat. Das waren die sogenannten Erfahrungsfelder oder die Spielstation zur Entfaltung der Sinne. Es gab 9 Spielstationen zu diesem Zeitpunkt. Also am Max-Planck-Institut gibt es Lehrwerkstätten. Ja, das ist jetzt ein größerer Zusammenhang wieder.
1967 war Hugo Kükelhaus eingeladen worden, Spielgeräte auf der Weltausstellung in Montreal zu präsentieren.
Die Weltausstellung in Montreal, da hat sich ja grundsätzlich gab es da ein Hauptthema, das war im Prinzip ein pädagogisches Thema für die Weltausstellung. Und Deutschland im deutschen Pavillon hat sich das schwerpunktmäßig aufgegriffen und hat dann eine große Arbeitsgruppe mit allem, was Rang und Namen hatte, von Pädagogen über Wissenschaftler, Soziologen. Ich glaube, 40 Leute waren da drin und die haben sich überlegt, was können wir denn da zeigen im deutschen Pavillon? Und da kamen sie ja tatsächlich auf Kükelhaus, sozusagen als das Innovative, was man jetzt aus Deutschland zeigen könnte zu dem Zeitpunkt. Für diesen Zweck hat Kükelhaus 9 Erfahrungsstationen konzipiert, Organerfahrung der Naturgesetze oder so ähnlich. Hat da abgehoben auf den Begriff der Phänomene bei Goethe, in denen sich ja sozusagen die innere Wirklichkeit und die äußere Wirklichkeit begegnen, im Sinne von Goethe. Nichts ist innen, nichts ist außen, denn was innen, das ist außen. Dass die Naturgesetze in gleicher Weise im Auge wirken, wie sie auch bei der Entstehung der Farben beispielsweise wirken oder in der Polarität oder wie auch immer. Also dass es da einen ganz innigen Zusammenhang gibt. Und sein Ziel war eigentlich mit diesen Stationen nicht, dass man die jetzt bedient nach einer bestimmten Art und Weise und dann Erfolg oder Nichterfolg hat oder zu einem richtigen Ergebnis kommt, wie das heute in den Hands-on-Museen und den Technomuseen und so weiter der Fall ist, wo man ja sozusagen ein Ergebnis schon vorgeschrieben hat, sondern es ist vollkommen ergebnisoffen bei Kükelhaus. Der zentrale Begriff wäre da eventuell das Staunen. Also, dass es nicht darum geht, einen Inhalt zu vermitteln, sondern eine Haltung, eine sinnesoffene Haltung zu vermitteln. In den 5 Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, sind viele, viele weitere Stationen dazu gekommen. Eine von den frühen Stationen war die Partnerschaukel, die auch auf Schloss Freudenberg steht. Und ich sage mal, das war auch eine, die für mich sehr eingängig war und mich schnell für ihn gewonnen hat. Er hat mich gefragt, ob ich nicht mal so eine Schaukel bauen könnte. Und dann, klar, wir hatten ja eine Zimmerei. Das war also kein Hexenwerk, das zu konstruieren und zu bauen. Ein bisschen schwierig, weil eine Menge Schwingungsenergie da frei wird, dass das Ding steif wird. Haben wir also gebaut und ich habe einen behinderten Bruder, der damals bei mir gelebt hat. Meine Eltern sind sehr früh verstorben. So habe ich den also schon in der Pubertät oft um mich gehabt. Es war immer peinlich und wenn wir einkaufen gegangen sind und er hat sich dann auf den Boden geschmissen und hat geschrien und so. Das war also für einen Pubertierenden nicht lustig. Also ich war geprägt von dem Eindruck, mit ihm funktioniert nichts. Und jetzt haben wir gesagt, gut, also diese Schaukel, schauen wir mal, wenn das wirklich ein übergeordnetes Prinzip ist, dann müsste das auch funktionieren, ohne dass er was macht. Also er hat sich mir gegenüber auf die eine Schaukel gesetzt, ich habe auf der anderen Seite gesessen. Dann meinte Kükelhaus also, dann fang mal an. Und ich habe also Schwung genommen und habe angefangen zu schaukeln. Und er meinte weiter, weiter, weiter. Aber es wurde irgendwie immer schwieriger zu schaukeln. Ich konnte meine Schaukelbewegungen machen, wie ich wollte. Aber das war so, als wenn man auf Glatteis ist. Also es geht nicht weiter. Aber mein Bruder hat angefangen zu schwingen. Und man denkt, ach Mist, ich komme überhaupt nicht weiter. Und dann aber wie von Geisterhand auf einmal geht's wieder zurück. Und da habe ich gestaunt. Ganz unkompliziert. Also da merke ich, dass ich das, den Begriff jetzt auch spontan verwendet habe. Und das hat mich dann veranlasst, weitere Dinge von ihm zu bauen. Bis ein ganzer Schwung zusammen war, dann hatte ich mit meinem kleinen Popelbetrieb trotzdem Kontakt gefunden zur Handwerksmesse in München. Und da gab es einen Fritz Gotthelf, der wiederum mit Kükelhaus befreundet war und der gleichzeitig Generalsekretär war vom Deutschen Rat für Formgebung. Und der hat dort immer eine Sonderschau gemacht mit irgendwelchen besonderen Dingen. Und das war die erste Verbindung, diese Geräte in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auf der Handwerksmesse. Ja, es gab dann noch andere. Es gab noch an der Uni in Basel mal eine kleine Sonderausstellung, die hieß Stell dir vor, du wärst blind. Und so hier und da kleine Sonderausstellungen. Dann gab es eine erste Behinderteneinrichtung. Und dann kam schon relativ bald, ich kann es jetzt nicht genau einordnen, wann das war. Ich glaube, wir haben noch eine Gartenschau gemacht in Freiburg mit solchen Geräten.
Und dann kam es zu der Ausstellung in der Kulturmühle in Lützelflüh.
Ausgangspunkt war da, dass die Phänomena in Zürich aufgebaut wurde von Georg Müller. Das kennt man mehr hier in Süddeutschland oder in den Fachkreisen. Das war eine der ersten großen, ja, eigentlich sollte es ein Erfahrungsfeld werden. Aber der Georg Müller hat das nie verstanden, worum es geht und hat daraus als erster sowas wie eine Technikausstellung gemacht. Nee, für ganz normales Publikum, das war in einem öffentlichen Park und war unglaublich erfolgreich. Da kamen Hunderttausende hin, glaube ich, 3 Monate. Ein Vorbild dafür war vielleicht, ich glaube auch Phänomena, ja genau, gleicher Titel, in San Francisco, aufgebaut von Oppenheimer, dem Physiker, der sich auch mit der Frage der Verantwortung des Menschen beschäftigt hat. Der hat ja eine große Rolle bei der Atomentwicklung gespielt, war auch befreundet mit Kükelhaus. Und das Museum ist aber auch in Richtung eben Technikmuseum abgedriftet, obwohl dort auch einige Stationen von Kükelhaus stehen. So, und dann kam die Phänomena und Kükelhaus wurde eingeladen, hat sich große Mühe gemacht mit Entwürfen. Und dann hat er aber das gerochen, dass es Richtung Technikausstellung geht. Dann gab es ein interessantes Treffen. Da kam dann auch Jürgen Binder zum ersten Mal mit dazu, weil er Rechtsanwalt war. Wir haben ein Gespräch mit Georg Müller geführt, wo Kükelhaus sehr erbost war und hat gesagt, also er verzichtet auf sein Honorar, er bittet darum, seine Zeichnung nicht zu verwenden und er bittet, dass sein Name nie im Zusammenhang mit der Phänomena erwähnt wird. In der Situation wiederum kam Yolanda Rodio auf ihn zu, die ihn auch kannte, weil man ihn von Vorträgen in der Schweiz kannte, und hat gefragt, ob man nicht diese Ausstellung, die er dort konzipiert hatte in Zürich, nicht bei ihr in der Kulturmühle machen könnte. Also ganz auf dem Land, im Emmental, also in Deutschland würde man sagen in Hintertupfing. Das hat ihm dann Freude gemacht. Was ihm nicht so viel Freude gemacht hat, das war die Reaktion der Presse, die nämlich dann die beiden Ausstellungen gegenübergestellt hat und aus irgendeinem Grunde halt für die kleine Ausstellung große Sympathie entwickelt hat, die sozusagen als Gegenausstellung zur Phänomena, die die Presse damals beherrscht hat, zelebriert wurde. Und zu dieser Zeit war auch Matthias Schenk, Schüler von Yolanda Rodio. Ja, Matthias Schenk war da ein Macher sozusagen. Er war Schüler, aber er war sehr engagiert. Und so kam es, dass er dann bei der konkreten Umsetzung dieser Ausstellung, also wo die Geräte platziert werden und dann auch Organisationen der Führung und drumherum, sehr aktiv war. So habe ich ihn dann auch kennengelernt.
1984 fand das Erfahrungsfeld in der Kulturmühle Lützelflüh statt. Matthias und Beatrice Dassis-Schenk waren zu dieser Zeit dort. Gemeinsam mit Jürgen Binder beteiligten sie sich an der Umsetzung. Von dort an wurde das Erfahrungsfeld ein bestimmendes Element in ihrem Leben. Ich fragte Matthias, was es war, das ihn am Erfahrungsfeld so berührt hat.
Wenn ich das jetzt so in der Rückschau, dann ist es vielleicht das Zentrum der ganzen Erfahrungsfeldarbeit, dass ich die Erfahrungsfeld als ein Fahrzeug entdeckt habe, das fliegen kann, das fahren kann, das schwimmen kann, das untertauchen kann, weil die Erfahrungsfeld-Idee war nicht limitiert. Das beinhaltete die Kunst, was ein großes Motiv von mir war, die Erziehung, Bildung, dann die Gestaltung von Landschaft, von städtebaulich, von Gebäuden, Krankenhäuser, Schulen. Dann in das Feld zum Beispiel Ernährung bis hin Erfahrungsfeld. Die Küche und die Gaststätte ist ein Ort der Verlebendigung mit Lebensmitteln. Bis hin, also es ist so weit und so ausbaubar und entfaltbar, dass ich, wenn du so fragst, sag, es hat mich dazu gebracht, dass ich sagen kann, es ist möglich. Es ist möglich. Also die Erfahrungsfeldarbeit wurde zu einer Arbeit, die Vorstellung, dass man Grenzen hat, dass es Gesetze gibt, dass es Verordnungen gibt, dass es Beschränkungen gibt, dass es eben auch, und man deshalb etwas nicht unternehmen kann. Also wenn man dann sagt, das ist eine sehr schöne Idee, also es ist so ein toller Entwurf, es ist eine Utopie, es ist eine, also es wäre schön, wenn, hätte. Nein, das war wie wenn sich das aufgelöst hätte, diese ganze Lebensbegleiterinnen und Lebensbegleiter, die immer sagen, ja, das kann man später mal machen oder das kannst du vielleicht mal machen, wenn, oder das kann man nicht oder das geht nicht, dafür hat man keine Mittel, dafür hat man nichts. Dass wir jetzt in den letzten 40 Jahren erleben konnten, es ist jederzeit an jedem Ort mit jedem Menschen, der sich dem Vorhaben zuneigt, der das Vorhaben, ich will das Wort Interesse vermeiden, ist, sich dafür begeistert, beherzt, beseelt, ist es möglich. Und das ist vielleicht so ein dass der Hugo Kübelhaus in der Todesstunde, wo er das Erfahrungsfeld abgeben musste. Und da schreibt er, das Erfahrungsfeld ist nichts. Es ist kein Besitz. Es ist kein Vermögen. Es ist eine Methode, mit deren Hilfe bei der Befolgung der der methodischen Umstände ist es kein Vermögen, das du bekommst, sondern es ist ein Mögen, das du erlebst, dir erwirkst. Und mit diesem Mögen ist dir möglich, was du für dein Lebensvorhaben, dein Lebensgang machen willst. Das ist vielleicht der beste Punkt, den ich dir beschreiben könnte jetzt, dass es ein Erlebnis war.
Nach dem Tod von Hugo Kückelhaus haben seine Erben der Stadt Soest den umfangreichen Nachlass geschenkt, der in den ehemaligen Arbeitsräumen von Kückelhaus zurückgeblieben ist. Dazu gehört die Bibliothek, die schriftstellerische und bildnerische Hinterlassenschaft, die Korrespondenzen sowie zahlreiche persönliche Dokumente und Sammlungen. Träger der Nachlassbetreuung ist seit 1993 die Hugo-Kückelhaus-Gesellschaft. Jürgen Münch ist Vorsitzender der Hugo-Kückelhaus-Gesellschaft und hat sich intensiv mit der Geschichte des Erfahrungsfeldes beschäftigt. Auch er hatte eine persönliche Begegnung mit Kückelhaus.
Ja, also er ist mir sogar schon vorher begegnet bei einem früheren Freund. Das war so während der Zeit oder des auslaufenden Zivildienstes, hatte ich bei dem das Buch Organismus und Technik entdeckt. Das war ja damals in der Reihe Fischer Alternativ rausgekommen, so als Paperback. Das war wirklich so richtig Paperback und kaschierte Pappe. Da habe ich dann drin geblättert, fand das eigentlich ganz spannend, aber habe nicht so richtigen Zugang erst bekommen, weil Kückelhaus macht es einem ja mit seinen eigenen Texten nicht immer so ganz einfach. Aber es waren halt so ein paar Kernsätze da, die so hängen geblieben sind. Dann hatte ich mir irgendwann das Buch halt selber auch besorgt, drin gelesen. Und dann war es so, dass ich, weiß ich noch, 82 in Berlin war und dort in einer Buchhandlung das Buch Entfaltung der Sinne, das er ja mit Rudolf zur Lippe zusammengeschrieben hat, entdeckt habe. Und durch das ich natürlich den Namen Kückelhaus kannte, Lippe hatte ich gehört, ja, habe ich da drin rumgestöbert und wollte mir das kaufen, lief mit Kückelhaus beschäftige. Nein, und da hatte ich dann so Zugang gekriegt und letztlich ist das ja auch das Buch und von daher finde ich das auch so toll, dass Schloss Freudenberg das neu aufgelegt hat, nachdem es ja jahrelang vergriffen war, weil durch dieses Buch und natürlich durchs Erfahrungsfeld einfach so die Ideen von Kückelhaus auch die größte Verbreitung gefunden haben und gerade auch eben so bereichert durch die erläuternden Texte dann von Rudolf zur Lippe. Nach meinem Studium musste ich habe ich Anerkennungsjahr gemacht im Jugendhof Lotho, eine Bildungsstätte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und dort war Kückelhaus halt auch gut bekannt. Also viele von den Dozenten kannten ihn. Er hatte dort Vorträge gehalten. Über die Kontakte bin ich dann auch im Verein Organismus und Technik Mitglied geworden. Und hatte dann das Glück, dass ich Kückelhaus 84 noch auf seinem Vortrag, der ja auch in dem WDR-Film Leben mit Schwingung dann gezeigt wurde, dort auch noch in Unna gewesen bin und ihn erlebt habe und auch selber so ein paar Worte noch mit ihm wechseln konnte.
In seinem Buch über die Greiflinge schreibt Jürgen Münch, über lange Jahre waren die Allbedeut-Greiflinge ein Begriff für Qualität bei Kleinstkind-Spielzeugen. Über einen großen Zeitraum gab es nichts Vergleichbares. Selbst über 30 Jahre nach ihrer Entwicklung wurden sie noch mit dem Bundespreis Gute Form ausgezeichnet. Das Spielzeug ist für ganz kleine Kinder gedacht, die eben beginnen, mit den Händchen nach Gegenständen zu greifen und sich ein Bild von den Dingen umher zu machen. Gerade in diesem empfänglichen Alter sollte das Kind mit schönen und bedeutsamen Dingen spielen können. Das Spielzeug Allbedeut ist von Drechslermeistern aus lebhaft gemaseltem Naturholz handgedrechselt, nicht gefärbt und nicht lackiert. Es sieht und fühlt sich schön an. Es sieht auch Rasseln und Klappern dabei, die alle einen schönen Holzklang abgeben. Allerdings können Spielzeuge wie die Greiflinge nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind immer eingebettet in eine Fülle von anderen Spielaktivitäten und sozialen Beziehungen. Gleichzeitig drücken sie sich auch in der Auswahl von Babyspielzeugen immer Zeitgeist, Geschmack und eine Grundhaltung aus. Gerade deshalb ist es wichtig, die anhand der Geschichte des Spielzeugs Albedeut aufgezeigten Zusammenhänge zu sehen und Spiel und Spielzeug des Kleinstkindes die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Wir finden bei Kückelhaus von den Greiflingen bis zu seinem späteren Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne einen konsequenten, pädagogisch motivierten roten Faden. Der eigentätige und elementare Umgang mit einfachsten Grunderfahrungen und Urphänomenen als Grundlage für eine ästhetische Erziehung und für das Erfassen einer komplexen Welt. Dazu nun Jürgen Münch.
Also Kückelhaus selber hat ja später auch in einem Lebenslauf, der ja auch in diesem Heft über ihn, das noch der Verein Organismus und Technik herausgegeben hatte, so in einem Lebenslauf von 1970 geschrieben, dass das also auch Prototypen oder er das als Prototypen des Erfahrungsfeldes ansieht. Und es ist schon, das habe ich ja auch so in dem Albedeut-Büchlein geschrieben, praktisch ein roter Faden von den Greiflingen Albedeut Ende der 30er Jahre über das naturkundliche Spielwerk, das ja dann 67 auf der Expo in Montreal vorgestellt wurde, bis hin zum Erfahrungsfeld, was ja so eine Weiterentwicklung dann war. Bei Kückelhaus war ja schon, er hat ja gemerkt, so rein durch, ich sag mal, kognitive Vermittlung lassen sich viele Sachen auch gar nicht übertragen, bewusst machen. Da war er ja auch immer so auf der Suche so nach einer Methode, seine Erkenntnisse, seine Ansätze, seine Ideen auch vermitteln zu können. Weil bei ihm stand ja immer die körperliche Erfahrung, die Sinneserfahrung, die Wahrnehmung im Vordergrund. Und da hat sich für mich eigentlich das folgerichtig auch so ergeben, was dann letztlich auch zum Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne führte.
Hören wir nun Hugo Kückelhaus. Ein Auszug aus einem Interview, das Jürgen Binder im Mai des Jahres 1984 mit ihm führte. Niemand ahnte, dass Kückelhaus wenige Monate später verstarb.
Sie kann ich sehen. Die Schau des Seins. Wissen Sie, deswegen müsste man also, es kommt darauf an, dass man Augen hat, die mit den Augen sehen und nicht mit Begriffen. Und Thomas von Aquin hatte im Alter von etwa 52 Jahren alle Philosophie abgeschlossen, hat den Bleistift in die Wand, Bücher zugeklappt, sagt, was soll ich noch schreiben? Die Wahrheit ist sichtbar und lebte nur noch in der Schau. Wie ein Kind.
Aber wir werden mit Begriffen abgefüllt.
Wir werden mit Informationen überschwemmt. Und die Information unterschlägt jetzt das, worauf es ankommt. Die Kenntnisse unterschlagen den Akt der Erkenntnis, der aus Null kommt. Ich hatte Gespräche, das nebenbei mal bemerkt, mit Otto Hahn. Otto Hahn hat mich immer sehr unterstützt. Und ich will mal eine kurze Anekdote erzählen, die für mich also doch sehr entscheidend geworden ist, für die daran sich anschließenden Jahre. Ich hatte als Bildhauer einen Wettbewerb gewonnen in Dortmund, für eine Schule eine Großplastik zu machen. Diesen Wettbewerb hatte ich gewonnen. Das betrug damals 67.000 D-Mark und war in den 60er Jahren. Und als ich da wurde mir gratuliert und da habe ich gesagt von der Stadtverwaltung, sie haben den Wettbewerb gewonnen, man gab in die Hand. Ich sage, ich habe nicht die Absicht, das auszuführen. Wissen Sie, das war eine in der damaligen Mode in den 60er Jahren, die Leute, läuft auch heute noch, ihr zu ein Gewürge, nicht wahr? Ich wollte das Geld haben, habe ich gesagt. Ich wollte nicht die Plastik, ich wollte das Geld haben. Denn ich habe mir gesagt, man kann doch mit dem vielen Geld mal was Vernünftiges machen. Und da waren die ganz erschrocken und fragten, was verstehen Sie denn unter vernünftig? Ich habe gesagt, das, was Karl Orff für die Musikerziehung, Musikbildung, Musik, das Hören von Musik gemacht hat, nämlich das Orffsche Schulwerk. Ich möchte ein physikalisches oder naturkundliches Erfahrungswerk konstruieren und bauen. Da fragte man mich ja, was stellen Sie sich darunter vor? Ich habe das von den Schwingungen erzählt, was wir uns eben klar gemacht haben. Und habe ihm von einer ganz besonderen Sache erzählt, die mich als Kind so bewegt hat, nämlich, wenn ich gebadet wurde, war für mich immer ein besonderer, faszinierender Punkt, wenn das Badewasser abläuft, der Badewasserstrudel, der ja eine Strudelbewegung ist und dann so abgurgelt. Das hat mich immer tief bewegt. Und ich wollte also, habe ich den Leuten gesagt, ich wollte mit diesem Geld solche Phänomene konstruieren. Und statt einer solchen Plastik das auf den Schulhof tun oder in die Schule hinein, dass die Kinder Berührung hören, sagen wir, mit den Elementen des Feuers, den Elementen des Wassers, wie sich Wasser bewegt oder wie sich die Luft bewegt. Das kann ich alles sichtbar machen. Oder magnetische Systeme, elektromagnetische Systeme, die man sichtbar machen kann. Dann der Wandel des Lichtes in seinen Brechungen an Körpern, dann wiederum durch Prismen und so weiter. Also alles das, dann Schwingungen und so, Balancen, alles wollte ich machen für das viele, viele schöne Geld. Und da hat man mir schließlich zugestimmt. Ich konnte das Geld also nehmen. Ich bin damals zu Otto Hahn gefahren. Ich brauchte nämlich dessen Unterstützung, weil es nur eine Werkstatt in Deutschland gab, die meine Pläne ausführen konnte, ingenieurmäßig und richtig realisieren konnte. Das war die Zentralwerkstatt der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen. Die machte die tollsten Sachen damals. Damals war man gerade dabei, in den Anfängen 67 war das, 66, das Denken, die Denkprozesse zu simulieren, das, was man heute Computer nennt, wurde in Göttingen in riesigen Hallen, in Schaltsystemen simuliert, nachgebaut. Heute macht man das mit den kleinen Chips. Aber die Anfänge waren ganze Hallen. Also das war schon aufregend genug, wenn man diese Entwicklung sieht, von damals einer Halle bis zu einem nagelgroßen Chip. Das ist fantastisch, ne? Und damals hat sich nun Folgendes abgespielt. Ich erzählte das Otto Hahn, was ich machen wollte. Ich sage, ich will einen Badewasserstrudel bauen. Was? Sagt der Badewasserstrudel? Wie groß? Ich sage, ich wollte einen Zylinder haben, etwa so einen Zylinder. Und der muss also einen Durchmesser haben von 80 cm, muss 3 Meter hoch sein. Unten muss ein Rührwerk sein. Hier muss bis dahin Wasser sein. Und das Rührwerk ist angeschlossen an ein Fahrrad. Da sitzt man auf dem Fahrrad, trampelt so. Und die Bewegung wird so umgesetzt und dann wird das Wasser hochgeschleudert. Es entsteht ein sagenhafter Strudel. Der ist so unglaublich faszinierend, weil nämlich alles das, was wir hier sehen an Bewegung, jetzt durch eine große Erscheinung regelrecht zu einem nervlichen Geschehen wird, dem man sich nicht entziehen kann. Man ist also dann ganz und gar in diesem Zustand. Und als ich das Otto Hahn erzählte, hat er auf den Tisch geklopft und hat gesagt, das ist mein Fall. Den nehme ich auf meine Hörner. Das müssen wir machen. Und er sagte mir noch, das ist goldrichtig. Wir müssen die Kinder von Anfang an in Berührung, in nächste Berührung, sinnliche Berührung mit den großen Erscheinungen der Natur bringen. Da, wo sie ganz einfach sind. Und wenn das nicht geschieht, verliert der Mensch das, worauf alles ankommt. Er verliert den Sinn für die Zusammenhänge. Und für den Allzusammenhang des einen, das nennen wir Gewissen. Wenn der Mensch das Gewissen, das heißt das innere Bewusstsein, dass das, was ich hier tue, nach dein und dein und dein und dein seine Auswirkung hat, dass alles ein Gesamtgeschehen ist, das nennen wir Gewissen. Und wenn die Schule unterlässt, das Gewissen zu schulen, es ist nämlich angelegt. Das Gewissen ist deswegen angelegt, weil der Mensch als Gewissen sich aufbaut. Er ist das Gewissen der Welt im Mutterschoße. Denn er kann sich nur aufbauen im Zusammenhang von allem, mit allem. Dadurch baut sich der Organismus auf. Das heißt, das Gewissen ist eine organhafte Eigenschaft. Es ist also kein ethisches, angequältes Verhalten, sondern das, was wir Ehrfurcht nennen, ist ein Organ des Leibes. Und die Entleibung des Menschen äußert sich im Wesentlichen darin, dass er das Gewissen verliert. Und wenn er das Gewissen verliert, zerstört er die Welt gewissenlos. Und da gibt es kein gutes Zureden. Es ist ihm nichts mehr heilig. Das heißt, er hat keine Scheu mehr, keine Ehrfurcht mehr, alles das zu tun, was er in Richtung seiner Zwecke irgendwie möglich machen kann. Das macht er, hemmungslos. Das war also die Rede von Otto Hahn. Wir müssen also so sinnenhaft nah wie möglich die Kinder in ihren Entwicklungsjahren in Zusammenhang bringen mit den großen Erscheinungen der Natur und nicht fragen, welche Theorie steht dahinter, sondern wie wirkt die Erscheinung als Erscheinung davor.
In der Beschäftigung mit dem Thema Erfahrungsfeld der Sinne stieß ich auf ein Buch von Walter Siegfried Hahn, Erfahrungsfelder zur Entfaltung der Sinne. Walter Siegfried Hahn ist Gärtner, Autor, Unternehmer, Weltanschauer. Auf seiner Homepage findet sich folgende Selbstbeschreibung. Walter Siegfried Hahn ist auf vielen Gebieten künstlerisch, unternehmerisch und pädagogisch tätig. Seine Vorträge, Seminare, Reisen, Ausbildung und Beratungen basieren auf Erfahrungslernen und der Erweckung des Willens. Seine Methode speist sich aus dem Erfahrungsfeld der Sinne von Hugo Kückelhaus, der sozialen Plastik von Josef Beuys und der Anthroposophie Rudolf Steiners. Er arbeitet in mehreren Ländern Europas, Asiens und Amerikas für wirtschaftliche und kulturelle Unternehmungen. Walter Siegfried Hahn wirkte von 1997 bis zum Jahr 2007 auf Schloss Freudenberg als Leiter des Erfahrungsfeldes und als Geschäftsführer. Heute lebt er auf den Philippinen.
Wie, so meine Frage an Walter Siegfried Hahn, kam er überhaupt dazu, sich mit dem Thema Erfahrungsfeld auseinanderzusetzen? Das Gespräch führten wir online.
Sie meinen, wie ist mir das Thema Erfahrungsfeld überhaupt, wie kam ich dazu? Also ich habe damals im Schloss Hamborn bei Paderborn gearbeitet, in der Rudolf Steiner Werkgemeinschaft. Da hatte ich eine gute Freundin, das war die Ruth Burkhardt, die war vielleicht Anfang 50 und die hat mich irgendwo mal entdeckt und hat sich ein bisschen um mich gekümmert und hat mir so immer wieder mal ein Buch zugeschoben und mich mal zum Essen eingeladen und also ganz toll. Und ich habe eigentlich, bin 81 von dort weggegangen, aber als ich dann mal zu Besuch war, da sagt sie, Walter, ich muss dich mitnehmen mit nach Wuppertal, da ist der Kügelhaus. Die Ruth, die hatte den Kügelhaus 1960 schon erlebt und er hat sie mit dem Gong bespielt. Er hat sie auf die Bühne gebeten und hat dann, das hat er offensichtlich oft gemacht, hat die Leute dann, ihm jetzt bekannt, der spielte dann die Leute mit dem Gong oder legte sie auch auf die Couch und spielte dann an ihren Füßen und ließ sie das erleben. Und das hatte die Ruth erlebt und war also seitdem Feuer und Flamme. Und jetzt kam der Kückelhaus nach Wuppertal und da ist dieser junge Mann und da sagt sie, also da musst du hin. Ja. So kam ich eigentlich also ins Erfahrungsfeld der Sinne in dem Haus in Wuppertal, wo es auch mal Free-Jazz-Veranstaltungen gab und Ausstellungen. Dort sah ich das Erfahrungsfeld zum ersten Mal. Also ich fühlte mich gleich zu Hause. Das war einfach vieles, was ich aus der biologischen Landwirtschaft von anderen Dingen her kannte. Das war da schon da. Und dann natürlich viele andere Sachen. Und der ganze Sound und die ganzen Schwingungen, das war, naja, wie ich es dann bei tausenden von anderen Menschen später erlebt habe, das war, man fühlte sich angekommen.
Erfahrungsfelder hatten auf Walter Siegfried Hahn eine fast magische Wirkung. So kam es dann auch zur Begegnung mit dem Erfahrungsfeld in Wiesbaden am Schlosspark in Biebrich.
Ja, das war bei mir eigentlich so, dass für mich das Erfahrungsfeld einen so hohen Stellenwert hatte. Immer wenn ich mal, damals gab es ja noch kein Internet, also immer wenn ich gehört habe, der Kückelhaus ist hier, der Kückelhaus, also das Erfahrungsfeld, wie Sie gesagt, der Kückelhaus starb ja 84, wenn also das Erfahrungsfeld hier oder dort auftauchte, dann habe ich Freunde zusammengepackt im VW-Bus. Wir sind dahin gefahren. Ich habe gesagt, das müsst ihr unbedingt sehen, so wie die Ruth das mit mir gemacht hat. Aber für mich war das immer so hoch, dass ich also mich nie getraut hätte zu denken, dass ich ein Teil davon sein könnte. Und es war buchstäblich so, als 1992 das Erfahrungsfeld im Schlosspark Biebrich landete, da habe ich das also auch mitbekommen. Das war ein Traum, weil ich hatte dann, ich glaube, im selben Sommer entdeckt auf der Rückreise aus Tschechien, dass in Nürnberg also auch ein Erfahrungsfeld gab und die hatten inzwischen dort angefangen auf der Würther Wiese. Das hat ja seitdem jedes Jahr stattgefunden, außer jetzt zu Covid-Zeiten in Nürnberg. Und jetzt gab es das also im Schlosspark Biebrich und da habe ich gesagt, ja was, das ist ja direkt vor meiner Nase, also da bringe ich Leute hin. Und ich weiß aber noch sehr genau, ich sehe mich noch da um die Waggons, in denen die lebten, die Mitarbeiter, da rumlaufen, so schnüffeln quasi, weil ich irgendwie, ich merkte, das hat was mit mir zu tun, aber ich traute mich nicht jetzt das sagen, hör mal, kann man hier mitarbeiten oder so. Ne? Das war wie heilig für mich. Ne?
Eigentlich, so Walter Siegfried Hahn, ist die ganze Welt ein Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens.
Das Erfahrungsfeld ist ja die ganze Welt. Ja? Also von der Geburt, beziehungsweise schon von der Konzeption her, haben wir schon Sinneserfahrung bis zum Tod mehr oder weniger. Ne? Was auch immer Tod ist, ist ein Prozess. Aber da haben wir eigentlich Sinneserfahrung. Und die ganze Welt ist ein Erfahrungsfeld für uns Menschen. Ne? Haben Sie vielleicht mitbekommen, da war jetzt in Seoul gerade diese lustige Geschichte, wo da war ein Gemälde irgendwo in der Fußgängerzone oder so. Und dann haben Leute das überpinselt. Sie wussten nicht, dass es ein berühmter Künstler ist. Ja. Also es war kein Rahmen drumherum. Ne? Und genauso ist es, wenn Sie ins Museum kommen, dann sieht man oft die Leute, die gucken sich nicht das Bild an, sondern die gucken sich erst, das ist ein Picasso. Oh, das ist ein Picasso. Ne? Also diese Autorität, sich selbst, also Selbstautorität, zu sagen, das schaue ich mir jetzt an, das ist etwas, was ich ins Auge nehme, das ist eben nicht so stark vorhanden, sondern wir sind autoritätsgläubig und sagen, aha, das ist ein Bild, der Picasso, der ist berühmt. Auch wenn man das vielleicht ein bisschen komisch findet, was der da gemalt hat, aber es ist eben berühmt und es ist teuer noch dazu. Ne? So ist es mit den Phänomenen in der Natur auch. Es gibt eine unendliche Menge von Phänomenen, die alleine dadurch zu einem Phänomen werden, dass ich meine Aufmerksamkeit auf sie richte. Und das ist eigentlich alles, was wir im Erfahrungsfeld tun. Wir richten die Aufmerksamkeit der Menschen auf etwas. Ja? Und wir können das als Guides tun, indem wir die Menschen begleiten und sagen, guck, schau doch mal hin, schau mal hin, was siehst du? Ach, hast du den Vogel gehört? Ja. Und viele Jahre habe ich Führungen in Städten gemacht, die ich zum Teil nicht kannte. Erfahrungswert der Sinne in Oldenburg habe ich mal gemacht zum Beispiel. Und dann führt man Menschen in ihrer Nachbarschaft und binnen 10 Minuten sind die perplex, was da alles zu entdecken gibt. Ja. Einfach, weil man die Aufmerksamkeit dahin richtet. Ja. Also das Erfahrungswert der Sinne ist eigentlich ein Erfahrungswert der Aufmerksamkeit. Und mit Aufmerksamkeit kann ich alles in den Blick rücken, was da draußen eigentlich vor sich geht. Die Aufmerksamkeit ist eben unser teuerstes Gut. Deswegen will ja Facebook und Google und so weiter so viel davon abhaben.
Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens in Wiesbaden befindet sich im Schloss Freudenberg, sowohl im Haus selbst, aber auch im Außengelände des umgebenden Parks. Es ist sicherlich mehr als eine Kulisse. Es ist mit seiner wechselvollen Geschichte selbst eine Station. Das Erfahrungsfeld in Essen-Katternberg, heute das Phänomania-Erfahrungsfeld, befindet sich in den Räumen des Fördermaschinen- und Umformergebäudes von Schacht 3710 in der Nähe der Zeche Zollverein. Auch dort spielt der umgebende Ort eine wichtige Rolle. Der Ort mit seiner Geschichte, so Walter Siegfried Hahn, hat immer Bedeutung.
Also ich habe da richtig eine Vorgehensweise, um sozusagen den Genius Loci zu finden. Da kommt Geomantie, da kommt Feng Shui, da kommt alles wirklich an Erfahrungen zusammen. Aber das ist richtig eine Methode, die man auch lernen kann, die wir jetzt auch zur Verfügung stellen, wenn wir Leute ausbilden, die Erfahrungsfelder bauen wollen, dass man wirklich einen Ort, seine Geschichte, seine Wunden kennt, dass man weiß auch, was man da transformieren will. Das war ja im Leienhof schon so. Ne? Also das ist jetzt, diese Dinge habe ich schon früher gemacht im Leienhof. Da sind Leute, die sind hingezogen, ohne sich zu was zu denken. Aber auf dem Leienhof, das war ja ein KZ-Außenlager auch. Da habe ich noch 2 Leute ausfindig gemacht, 2 Luxemburger Ex-Häftlinge. Und die habe ich hergeholt und mit denen eine Veranstaltung gemacht, um überhaupt da mal das offen zu legen, was damals passiert ist. Vom Leienhof, da war ja auch die Nazi-Luftwaffe, ja, und die Amerikaner sind von dort aus geflogen. Das muss man ja alles wissen, wenn man einen Ort betritt und kann nicht blauäugig einfach sich da denken, jetzt könnte man ein nettes Wohngemeinschaftsleben aufziehen. Und daher kommen die ganzen Probleme, weil man sich nicht mit der Transformation des Ortes beschäftigt hat.
Im Januar 2021 war ich mit Dr. Thomas Stahlberg am Schloss
strahlend blauer Himmel, kalt, windig. Mein Gedanke, warum ich mit Thomas hierher gekommen war, war, wie wirkt das eigentlich, wenn man so ganz unbedacht sich dem Erfahrungsfeld und dem Haus nähert? Es war das erste Mal, dass Thomas das Schloss sah. Hier noch einmal der Ausschnitt.
Ja, ist schön hier. Also was mir gefällt, das ist so, strahlt sozusagen so was Altherrschaftliches aus und jetzt mit der Sonne natürlich noch, sieht wunderbar aus, geschmückt, gepflegt und so. Und dann dieser Kontrast hier, das Ganze draußen, wie so ein bisschen Jugendzeltlager, irgendwie Bauspielplatz oder wie hieß das früher, Abenteuerspielplatz. Alles so ein bisschen irgendwie improvisiert oder, naja, so bautechnisch, mehr so wie für Jugendgruppen oder irgendwie. Also ja. Dieser Bus da hinten, Bus für die Demokratie in Deutschland. Schön. Also irgendwie so ein bisschen Charme der 70er Jahre, würde ich sagen, ne, oder? Irgendwie hier ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben, könnte man auch sagen, in zweifacher Hinsicht. Das Schloss ist ja wieder eine ganz alte Zeit, die auch schon längst vorbei ist. Immer so ein Schloss, irgendwie, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und diese Abenteuerbaustelle hier, die ist auch eigentlich auch nicht mehr so ganz aktuell irgendwie. Aber hier bauen die auch wirklich was, oder wie? Hier sind ja auch richtig Maschinen und ja. Irgendwas wird hier auch noch irgendwie geplant sein. Was machen die hier?
Tja, was machen die?
Das Erfahrungsfeld in Wiesbaden ist nicht statisch, sondern stetig in Bewegung, sei es durch neue Projekte oder neue Stationen. Thomas hatte, Bauarbeiten wahrnehmend, vermutet, dass vielleicht ein neuer Abenteuerspielplatz entsteht. Dem war nicht so. Die Erdbewegungen standen im Zusammenhang mit einer neuen Station zum Thema Wasser. Bei Kückelhaus waren es die Strömungstafeln, die eine Verbindung mit dem Thema ermöglichten. Sie sind auch heute noch Teil des Erfahrungsfeldes im Schloss. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Projektleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Max Johansson über die neuen Stationen zum Thema Wasser zu sprechen.
Das Thema ist schon immer hier gewesen und es war an allen Stellen da. Nur war jetzt die Idee dieses Projektes, dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Nicht unbedingt einen geschlossenen, aber einen Rahmen, wo man sagt, da sieht man, man kann das Wasser an einem Ort in all seinen Facetten und all seinen Möglichkeiten erfahren. Das war die Kunst und die Herausforderung.
Ich sprach Max darauf an, ob es aus seiner Sicht eine Erweiterung oder eine Intensivierung des Themas Wasser ist.
Genau, also ja, es gibt Stationen von Kückelhaus, die schon in den 60ern entworfen wurden, wo es um die Darstellung dieser Strömungsphänomene ging. Wir wollten jetzt zusätzlich zu diesen Stationen, die wir schon im Schloss haben, ein Areal draußen schaffen, wo wir das Wasser frei laufen lassen können und dann dort die Phänomene beobachten im Natürlichen. Und dann haben wir zum einen diesen Teil, also ich kann Wasser unberührt lassen und das erkennen. Also wie schaffe ich da, das trotzdem sehen zu können? Und gleichzeitig natürlich direkt daneben dann den Experimentiertisch, wo ich da ganz selektiv rangehen kann und selbst dieses Phänomen erzeugen kann, das gegenüberzustellen. Das war ein bisschen die Aufgabe. Und dann ist natürlich auch das Schöne am Wasser, dass das Wasser immer fließen möchte und immer weiter fließen möchte. Und wenn ich jetzt mit diesem Wasser aber wieder arbeiten will, muss ich ja einen geschlossenen Rahmen bilden oder einen geschlossenen Kreislauf, damit das Wasser, das dann unten ankommt, wieder nach oben gepumpt werden kann. Und deswegen war das so klar mit dem Wasser, dass wenn wir diese Phänomene zeigen möchten oder nochmal intensivieren möchten, müssen wir es zusammenbringen, damit es eben ein Kreislauf werden kann. Wenn ich jetzt im Wald irgendwo eine Station hinstelle, dann hängt der Kreislauf nicht unbedingt mit etwas zusammen, was dann im Schloss stattfindet, sondern zu sagen, okay, wir nehmen alles raus, wir führen alles zusammen in ein Areal, wir geben dem Ganzen aber Platz, wir machen es nicht zu kompakt und haben aber das Wasser, das aus der Quelle herauskommt, fließt dann in der Mündung wieder zusammen in eine Zisterne und kann von dort aus wieder nach oben gepumpt werden zur Quelle, um auch nachhaltig und ökologisch mit dem Wasser umzugehen, weil das ist ja auch ein großes Thema, das, was wir auch thematisieren wollen, ist, wie gehen wir als Menschen mit Wasser um in der Gegenwart, wie sind wir in der Vergangenheit damit umgegangen und wie müssen wir vor allen Dingen in der Zukunft damit umgehen, unsere Aufgabe da gerecht zu werden, weil das ist ja, gerade haben wir diese Klimasituation und das hängt definitiv zu sehr großen Teilen damit zusammen, wie wir mit unserem Wasser auf dieser Erde umgehen.
Verändert das auch die Idee des Erfahrungsfeldes? Weil wenn du das jetzt so sagst, in der Vorbereitung auf ein Thema zum Thema Wasser, Schloss Freudenberg, habe ich gedacht, okay, das ist ein so gewaltiges Thema, dass sich so vernetzt mit aktuellen Thema der Zukunft, also Trinkwasserrar, und so weiter.
Ja.
Wenn ich aber jetzt an die Strömungstafel denke, dann war so immer mein Gedanke, okay, dann nehme ich Viktor Schauberger und diese Grundidee, die er hatte, er sitzt irgendwo im Wald und beobachtet einen Bach. Also so heißt ja die Geschichte.
Ja.
Und daraus hat sich dann ganz vieles entwickelt. Und Erfahrungsfeld hat für mich immer den Ton gehabt, ich lade Menschen ein, etwas wahrzunehmen und mit dem Wahrgenommenen dann eigene Experimente zu machen. Wenn du aber jetzt über das Thema Wasser so sprichst, habe ich den Eindruck, als sei dahinter noch eine andere Intention, nämlich durchaus das auch zu lenken, also was als Ideen, als Fragen entsteht.
Verstehst du, ich verstehe, wo du hin möchtest. Ich glaube, es wäre fahrlässig, wenn man nicht dieses Thema mit diesen gesellschaftlichen Themen verknüpft. Ich fände es grob fahrlässig, wenn wir einfach sagen, wir beobachten das Wasser und lassen es dabei, sondern es ist super wichtig. Also es ist im Kern wichtig, dass wir diese Themen auch bearbeiten. Gleichzeitig ist das Erfahrungsfeld durch diese Wahrnehmung auch immer, lädt es auch immer ein zu einer gewissen Sensibilisierung von der Thematik. Also wenn ich es aufs Feuer übertrage, dann hilft es auch zu verstehen, was bedeutet Feuer, indem ich mir einfach mal ein Feuer mache, wenn ich es mal angucke, was ist Feuer, was sind die Facetten davon und dass ich das rausnehme aus dem Backofen oder aus dem Kamin oder aus dem brennenden Dachstuhl, dahin, dass ich sage, ich kreiere einen Raum, in dem ich mir das Feuer anschaue. Wenn ich jetzt zum Wasser hingucke, ist es auch wichtig, dass wir verstehen, unser bisheriger Umgang mit dem Wasser ist immer eine Lenkung gewesen oder eine Kontrolle dessen, dass wir immer gesagt haben, wir müssen mit dem Wasser für uns als Menschen gut umgehen. Unsere Aufgabe im Erfahrungsfeld ist, für das Wasser zu sensibilisieren für all seine Facetten. Also, dass wir sagen, Wasser ist mehr als nur ein gerader Strom. Wasser fließt nicht von A nach B, sondern Wasser sucht sich immer seinen eigenen Weg. Unabhängig davon, wie wir das Gefälle lenken möchten. Im Kleinen, wenn wir genau hinschauen, kräuselt sich das Wasser, fließt das Wasser wieder berghoch. Wir können es gar nicht steuern. Wir können es nur immer mehr eingreifen, das Naturphänomen. Und wir können eben hier zeigen, Wasser kann mehr und Wasser muss mehr können, damit Wasser bleiben darf, als einfach nur eine Leitung. Und deswegen ist die Idee des Erfahrungsfeldes mit dieser Wahrnehmungsübung genau hinzuschauen, alles Wissen einmal kurz beiseite zu lassen und einfach zu sagen, wir gucken und versuchen es einfach ganz von null auf anzuschauen, da eigentlich die Einladung. Dann können wir für dieses Thema sensibilisieren, wir können diese Phänomene zeigen, selbst erfahren, dann hoffentlich in diesem Areal, das wir bauen, auch Möglichkeiten kreieren, in denen man selber experimentieren kann. Also dass wir dazu einladen, durch verschiedene Stationen selbst Hand anzulegen und selbst ins Wasser zu greifen, selbst Wasser rauszunehmen, woanders hinzuwerfen. Das haben wir versucht, indem wir in diesem Wasserwerk möglichst versucht haben, alle Facetten des Wassers, alles Können des Wassers zu zeigen. Also wir haben das Wasser, das emporsteigt aus einer Quelle, das über einen Hang fließt, das über ein Geröllfeld fließt, das gerade gelenkt wird, um zu zeigen, was passiert, wenn ich es gerade lenke. Wir haben den Moment des wieder Herausholens, wo ich mit schöpferischer Kraft das Wasser wieder rausfördern muss. Ich habe das Pulsieren des Wassers in der Flowform, wo ich gucke, wie das Wasser selber in Strömung hineingerät. Ich habe den Kirschtisch, eine Edelstahlkonstruktion, auf der ich Wasser ganz dünn langlaufen lassen kann und mit Tintenströmen im Wasser dann zeigen kann, wie die Verwirbelung stattfinden. Gleichzeitig haben wir den Wald direkt daneben, wo die Einladung ganz klar ist, nehmt euch Steine, nehmt euch Äste, nehmt euch Laub, tut's in den Bachlauf und baut euren eigenen Staudamm und guckt, was passiert. Welche Kräfte kann das Wasser entwickeln, was wegzureißen? Und wir haben den Esskastanienast, eine Tropfkonstruktion, wo wir es ganz sachte regnen lassen. Und dann kann brütende Hitze draußen sein oder größter Schnee. Wir werden immer an der Stelle werden wir Regen haben. Ganz leichten Regen. Und da können wir gucken, wie verhält sich das Wasser in dieser Tröpfchenbildung. Und dadurch, dass wir diese verschiedenen Facetten irgendwie versucht haben herauszuschälen im Sinne des Erfahrungsfeldes, also ich habe da eine Station, ich gucke mir ein Phänomen an, ich kann es genau beobachten, kann ich ja sensibilisieren und dann das zusammensetzen und in diese Zusammenhänge bringen mit diesen anderen Themen.
Ich bedanke mich bei Wolfram Graupner, Matthias Schenk, Jürgen Münch, Walter Siegfried Hahn, Max Johansen, Thomas Stahlberg. Ich bedanke mich bei Jürgen Binder, der mir erlaubte, Teile des Interviews mit Hugo Kükelhaus zu verwenden. Und ich bedanke mich bei Sabine Gramenz, dass ich das Lied mit der singenden Säge aus dem zweiten Teil der Revue Casino Total verwenden durfte. Die Klavierbegleitung lag bei Malte Kühn.